Die heutige Folge von Holstein 1:1 wird euch präsentiert von Olympic Auto. Gemeinsam auf der Überholspur. Erlebe die Leidenschaft für den Fußball und die Faszination fürs Auto. Olympic Auto, 7-mal in Schleswig-Holstein und immer mit einem Lächeln für Kiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und mit mir hier zusammen wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin moin Niklas.
Nach dem ersten Bundesligaspiel der Holstein-Geschichte, der schleswig-holsteinischen Geschichte. Ein 2:3 bei der TSG Hoffenheim. Start verpennt, frühes Gegentor, dann zurückgekommen, gelb-rot in der guten Phase, nicht aufgegeben. Am Ende gingen ein bisschen die Minuten aus für den Ausgleich. Manche sagen, typisches Holstein-Spiel.
Ja, wenn überhaupt, würde ich sagen, typisches Aufsteigerspiel. Ne? Also typisches Spiel für einen Neuling zum Einstieg in die neue Spielklasse. Man muss natürlich vorsichtig sein. Ne? Da ist es, finde ich persönlich in der Bewertung von außen echt schwer, nicht in den Chor derjenigen einzustimmen, die dann anstimmen, das war schon gut und das macht Hoffnung und sowas alles. Klar, kommen wir sicherlich im Detail gleich noch drauf, gibt viele Sachen, die Hoffnung machen. Und dann als Gegenstück dazu eben typisches Spiel für einen Aufsteiger, nutzt vorne deine Chancen nicht. Und hinten bist du in bestimmten Situationen nicht stabil genug, also kriegst du die Dinger eingeschenkt. Das sind die Zutaten eigentlich, die geradezu typisch sind für einen Absteiger. Das ist alles noch viel zu früh, um das hundertprozentig einordnen zu können. Nichtsdestotrotz, man will ja kein Miesmacher sein und ich freue mich auf das anstehende Heimspiel wie Bolle oder sowas. Ne? Das kribbelt schon richtig und ich habe mich natürlich auch auf das Spiel in Hoffenheim total gefreut. Aber man ist schlau beraten, wenn man sich nicht zu sehr von Emotionen leiten lässt, finde ich jedenfalls. Und noch ein bisschen kritischen und damit oder vielleicht ein bisschen einen neutralen Blick behält und damit möglicherweise auch etwas kritisch für den einen oder anderen, zu kritisch die Sachlage bewertet.
Ja, ich finde, es geht immer so hin und her, es ist wie so ein Pendel, das ausschlägt. Ne? Man sagt immer, das war total gut, aber auf der Gegenseite das. Aber es war auch so, ne? Also ja. Es geht ja los mit diesem einen langen Ball, der irgendwie die ganze Abwehr auseinanderreißt. Weiner kommt zu spät, man hat das Gefühl, alle noch nicht so richtig da irgendwie, ne? Dann geht es aber weiter, dann im Anschluss geht es hin und her. Holstein ist zwischendurch aber die bessere Mannschaft.
Nach einer Trinkpause.
Trinkpause, da muss man auch nochmal klären, was da für ein Zaubertrank jetzt genau drin war. Luis Holtby sagte ja im Sportstudio irgendwas von Wodka, glaube ich nicht. Das muss irgendwie ein Gallier-Getränk gewesen sein, genau. Was da drin ist.
Vielleicht Tequila.
Tequila.
Genau, das heißt.
Ja, so, genau so. Naja, aber also man sah es ja auch, dass Marcel Rapp das nochmal ordentlich zum Coaching genutzt hat, ne? Ja. Und auch nochmal zum Wachrütteln tatsächlich. Chancen sind da. Timo Becker alleine die erste nach einem wunderschönen Angriff dann nicht genutzt, geht so weiter, ne? Mit vielen Chancen, das Chancen herausgespielt, gut, aber nicht genutzt. Und dann, ja, die Gegentore quasi nach dem gleichen Schema. Also das zweite ist eine Flanke, keiner kommt so richtig in den Zweikampf. Kramaric ist in der Mitte frei. Das dritte ist wieder ein langer Ball. Und Kramaric ist dann nach dem Schuss von Brun Larsen einfach wacher, bleibt in der Situation drin. Holstein kriegt es nicht verteidigt.
Naja, das letzte Tor, das nehmen wir mal außen vor irgendwie, weil Holstein war zu dem Zeitpunkt schon in Unterzahl.
Ja.
Nach der etwas, dämlichen gelb-roten Karte von Andro Kilati innerhalb von 2 Minuten oder sowas. Das war schon sehr naiv, diese Zweikampfführung. Das war Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben sie aufgemacht und wenn du dann Konter fängst und der Torwart hält noch gut und der Abpraller rollt Kramaric vor die Füße, ja, da kannst du nicht mehr viel sagen, irgendwo die die beiden anderen Gegentore, die waren schon, das war schon ein bisschen dilettantisch und auch nicht erstligatauglich verteidigt. Das muss man auch in der Deutlichkeit so ansprechen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Hoffenheim durchaus noch die ein oder andere Torchance mehr hatte, ne?
Ja, ja. Die können also, ja das 3-0 machen vorher. So. Also Bülter, glaube ich, auch in der einen Situation, wo er am Ball vorbeitritt, da am 5-Meter-Raum.
Genau.
Oder so. Ja, definitiv.
Da waren ja ein paar Sachen. Also, wenn man sich's einfach machen möchte, kann man natürlich sagen, individuelle Qualität. Hoffenheim hat profitiert, dass Keeper Oliver Baumann, immer in Deutschlands Nummer 3, und André Kramaric vorne, internationaler Topspieler, kann man schon fast sagen, dass sie haben den Unterschied gemacht, ne? Ganz eindeutig.
Ja, und es sind halt diese Details, ne, was wir auch im Vorwege gesagt haben. Es sind einzelne Situationen, die dann irgendwie den Ausschlag geben, wirklich minimale Prozentpunkte, die dann irgendwie fehlen und wo du einfach merkst, dass diese Sachen jetzt bestraft werden. Also da wird in der zweiten Liga auch schon viel bestraft, aber ich glaube nicht in dieser Konsequenz, wie es jetzt in der Bundesliga der Fall sein wird.
Also Timo Becker hat das am Dienstag beim Training nochmal ganz gut zusammengefasst, irgendwie was jetzt den elementaren Unterschied macht zur zweiten Liga. Das ist natürlich die Geschwindigkeit, ne? Und damit ist jetzt nicht nur die Geschwindigkeit gemeint von den Flügelflitzern oder Rennmäusen, die da in anderen Clubs herum kennen, die man sowieso schon kennt. Es ist vor allem die Geschwindigkeit zwischen den Ohren, das heißt die Handlungsschnelligkeit und die Entscheidungsfindung, die geht eben deutlich schneller als in der zweiten Liga und daran muss man sich wirklich gewöhnen. Hast eben nicht mehr die Zeit, oh ich stehe vielleicht verkehrt oder irgend sowas. Nee, wenn ich verkehrt stehe, ist schon zu spät, wenn ich das bemerke. Ich muss schon richtig stehen. Ne? Korrekturen sind nur noch schwer möglich, ne? Und dann kann man auch noch eins sagen, ne? Also die Parameter zum Beispiel von Holstein, die sind völlig in Ordnung. Laufdistanz, da sind sie besser gewesen als Hoffenheim, marginal, aber immerhin, und auf Platz 3 im Ranking des ersten Spieltages, ne? Intensive Läufe auch in Ordnung, ich glaube Platz 10 oder irgend sowas. Also das Sprints, alles in Ordnung, ne? 697 Sprints zu 634 Hoffenheim, alles super, ne? Also für einen Aufsteiger genau angemessen, sehr intensiv gespielt und unterm Strich bleibt eben, und das gehört auch nochmal zur Wahrheit, dass du in Hoffenheim an diesem Tag, in dieser Situation, in der die TSG gesteckt hat, hast du möglicherweise einen Punkt liegen lassen in der Endabrechnung. Das muss man wirklich so sagen. Vielleicht klingt das irgendwie im ersten Augenblick anmaßend, weil die sind ja immerhin als Tabellensiebter für die European League qualifiziert. Aber es ist halt so, weil Hoffenheim hat in der vergangenen Saison schon 66 Gegentreffer kassiert und sind jetzt in dieser Saison allein von der personellen Besetzung in der letzten Kette bestimmt nicht stabiler. So ein Tor wie das von Shuto Machino, der wieder, wie in Aachen schon im Pokal, für mich schon wieder ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Dem tut der Ligaaufstieg offensichtlich für ihn persönlich richtig gut. Also das eiskalt abgeschlossen, hatte vorher schon eine gute Torchance, die er auch gut getroffen hat. Ein Volleyball mit der Innenseite hält der Baumann eben aus 5 Meter Entfernung sensationell. Ne? Beim anderen Keeper geht er wahrscheinlich oder vielleicht rein. Ne? So, nochmal, 66 Gegentore in der vergangenen Saison. Jetzt nicht stabiler durch die Personalbesetzung, die ja noch komplett im Umbruch ist. Kommen ja noch zwei, mindestens ein Verteidiger haben sie noch dazu verpflichtet.
Stach, also, glaube ich, das erste Mal Abwehrchef, so, weil alle anderen irgendwie weg sind. Ne?
Genau, genau. Ja. Und dann diese Unruhe im Club, Trainer Matarazzo kurz vor Saisonstart noch als US-Coach im Gespräch und so weiter und so weiter. Diese ganzen Zutaten, ich hoffe wirklich inständig, dass nicht am Ende dieser eine Punkt vielleicht zu ganz großen, sprich Klassenerhalt fehlt, weil der war möglich und der ist vielleicht sogar erforderlich gewesen. In dieser Situation, ich schätze in 6-7 Wochen, ist die Sachlage sowohl bei Holstein eine andere, aber auch bei der TSG Hoffenheim. Und da könnte das theoretisch möglich, es ist ja alles im Konjunktiv, aber es könnte möglich sein, dass dann in 6-7 Wochen, wenn Holstein der Performance vom vergangenen Sonnabend aufgelaufen wäre, da kriegst du vielleicht 5-6 Stück da, ne? Und hinten lasse ich vielleicht nur einen zu, ne? Also, so what ist passiert?
Ja. Also es ist ja auch immer, finde ich, jetzt eine Frage der Perspektive, die man selbst auch einnehmen möchte. Ne? Also du kannst sagen, Da hat man eine Chance vertan, und das von dieser Seite aufzäumen. Du kannst aber auch das ja von der anderen Seite aufzäumen und sagen, ganz offensichtlich ist Holstein wettbewerbsfähig.
Auf jeden Fall.
Das erstmal konstatieren. Mhm. Genau. Ja, sie können mithalten, können vielleicht sogar mehr. Sie, wie gesagt, zwischendurch waren sie die bessere Mannschaft. Und sie haben, wie man das ja aus der letzten Saison auch und auch schon davor, aber letzte Saison ganz speziell kennt, sie haben halt nicht aufgesteckt, ne? Einfach weitergemacht, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen da. Die vom frühen Gegentor, aber auch von dieser Phase, wo sie vielleicht ein bisschen zu mutlos, ein bisschen zu viel Respekt hatten am Anfang, ne? Haben sich da ein bisschen rausgearbeitet, auch nach der gelb-roten Karte nicht aufgesteckt, noch das Tor gemacht. Also das sind ja auch viele positive Sachen, die man sich da ziehen kann und muss für die nächsten Spiele.
Und das sollten wir auch tun. Also bei aller Kritik, nach meiner Ansicht eben mehrfach jetzt angesprochen, überaus berechtigt auch sein muss, weil sich selber jetzt unter einen Welpenschutz zu stellen, wäre nicht förderlich für die Entwicklung. Ne, denn Welpenschutz gibt's in der Bundesliga nicht. Ne, das ist Haifischbecken und da frisst derjenige, der stärker ist, den anderen einfach weg und das interessiert überhaupt nicht. Danach sagen dann alle, ja toll, Holstein, ne, wirklich anerkennenswert, aber die drei Punkte haben wir dann lieber doch mal behalten. So einfach ist das im Profileben Bundesliga und so war es vorher auch schon in der zweiten Liga. Also muss man sich ja nichts vormachen irgendwie. Also Sympathie, Geschenke wird's nicht geben. Und nochmal auf die Szene von Schuto Maschino, die ich eben angesprochen habe, zum späten 2:3 Treffer, super eiskalt verwandelt, aber der Pass von Remberg, den so frei zu spielen, das in Unterzahl, dass da gar kein Gegenspieler mehr ist, das wirst du mit aller Wahrscheinlichkeit in dieser Saison vielleicht noch 2 oder 3 Mal in den restlichen 33 Spielen erleben, wenn überhaupt. Mhm. Und das zeigt eben das, was ich meinte, irgendwo, also die waren nicht stabil, Hoffenheim, ne? Und das macht die Sache, diese Niederlage ärgerlich irgendwo,
ja,
ne?
Ja, definitiv.
Trotzdem ziehen wir uns lieber an den guten Sachen
ja,
hoch.
Ja, also es ist ja, es hätte ja auch jetzt, 0 Punkte sind 0 Punkte, aber es hätte ja auch schlimmer werden können und ein Auftakt, der einem vielleicht nicht so viel Mut macht, das ist ja nun überhaupt nicht der Fall. Man hat getroffen,
ja.
Das war ja in der Vorbereitung zwischendurch mal so ein bisschen das Thema, 2 Tore gemacht, Alexander Bernhardsson das erste Bundesliga-Tor der Geschichte gemacht, man, wie gesagt, man war dran und das sind, finde ich, so Sachen. Übrigens, ich habe mir aus allen Perspektiven dieses Spiel nochmal angeguckt. Ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, aber so Bundesliga und dann guckt man ja nochmal mehr drauf und guckt auch nochmal an anderen Stellen, wo man vorher nicht geguckt hat und so, auch wenn man es live gesehen hat, auch wenn man vielleicht sogar dabei war, guckt man sich ja trotzdem nochmal an. In der Zusammenfassung auf Sky, Frank Buschmann als Kommentator, dann da, der sagte zu Bernhardsson, fand ich einfach nett. Der war unsichtbar wie ein Polarfuchs unter einer geschlossenen Schneedecke in seiner Heimat. Wollte ich einfach nur hier nochmal.
Und das bei gefühlten 50 Grad.
Ja, genau, genau so. Genau so.
Ja.
Einen herrlichen Satz.
Schönes Bild,
auch ja nicht ganz so richtig, weil der Pass auf Becker vor der Riesenchance in der ersten Halbzeit kam ja auch von Bernhardsson. Also
ja,
insofern,
genau.
Aber trotzdem, er kam dann da angerauscht. War auch schön nochmal zu sehen in der Zeitlupe von so ein bisschen von der Seite, wie er wirklich mit Willen in die Box reingegangen ist und da angeflogen kam, das einfach gut gemacht hat. Ne?
Flanke von Porat, der eingewechselt wurde zur Halbzeit und zu den Personalien, glaube ich, sollten wir gleich nochmal kommen, war astrein, das war nicht die einzig gute Flanke, die er geschlagen hat.
Ja.
Außen Halbfeld, wo man ja eigentlich sagt, also Halbfeldflanken sind auch immer so eine Geschichte, aber wenn man sie so tritt wie Finn Porat mit Schärfe und Schnitt, dann sind auch Halbfeldflanken ein geeignetes Mittel, um eine gegnerische Abwehr vielleicht mal in Verlegenheit zu bringen.
Ja.
Und wenn du Bernhardsson ansprichst, also der hat ja dann zur zweiten Halbzeit, nachdem dann die Ansprache in der Kabine und die Videoanalyse offensichtlich auch wieder in den Köpfen der Spieler gefruchtet hat, hat er ja Flügelverteidiger gespielt, die linke Schiene bearbeitet, sozusagen, was vorher Puchatz gemacht hat, der Neuzugang, der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, wenn ich das mal so formulieren soll. Im Zusammenspiel mit Komenda, die Seite ging jetzt irgendwie gar nicht. Da braucht es noch ein bisschen Entwicklung. Aber als Bernhardsson die linke Schiene da bearbeitet hat, da war nicht nur das stabiler, sondern auch Bernhardsson ist deutlich effektiver fürs Kieler Spiel gewesen als Sturmspitze oder verkappte Sturmspitze. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt erstmal auch so bleiben wird. diesbezüglich, genauso wie die Umstellung auf der anderen Seite rechts, dass erst Timo Becker da den Flügel bearbeitet hat und Ivicic rechtes Glied in der Dreierkette war, wurde dann ja auch umgeswitcht irgendwo. Ivicic ging als linkes Glied der Dreierkette, Eras blieb in der Mitte und Becker ging nach rechts und Fimporat davor. Dass du Porat-Becker rechts hat, sowohl offensiv als auch defensiv besser funktioniert. Du kannst Kramaric und Bülter und Co. Ja. nicht komplett ausschalten. Es wird nicht gelingen. Du kannst nicht jede Flanke verhindern. Aber es war einfach insgesamt dann etwas stabiler und ich glaube, dass da liegt jetzt auch in zumindestens erstmal die Zukunft, sagen wir mal zumindest am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg. Aber es zeigt eben auch, wenn Bernhardsson jetzt nach hinten rückt in der Grundstrategie, dann braucht es vorne noch eine Alternative. Sprich, es wäre sehr wünschenswert, die nehmen das ja immer erfahrungsgemäß, das wissen die vertrauten User ja mittwochmorgens auf. Kann natürlich sein, dass heute im Laufe des Tages schon etwas passiert, aber ich würde mir wünschen, dass sowohl vorne ein Spieler der Kategorie 15 Tore Garantie wird Holstein nicht verpflichten können, aber ein Spieler, der vielleicht als Anspielstation dient, der eine gewisse Torgefahr mitbringt, der mit Pichler und Ab und so weiter sich abwechseln kann im Zusammenspiel mit Chuto Machino, das würde ich mir dann wünschen, weil Bernhardsson dann ja, du hättest auf jeden Fall eine Option mehr, was sehr hilfreich wäre in diesem Moment.
Es ist ja genau das, was wir letzte Woche, gesagt haben. Es ist für vorne jemanden zu verpflichten, erscheint zumindest deutlich sinnvoller, weil wir eben mit Bernhardsson, Porat Spieler haben, die sehr flexibel sind und dann weiter hinten spielen können oder jetzt vielleicht sogar sollten.
Mhm. Naja, und hinten brauchtest du aber eigentlich auch einen irgendwo noch, einen schnellen, ne? Jetzt ist Kalle Johansen zwar wieder im Training am Dienstag gewesen, aber in welchem Fitnesszustand er jetzt ist, nach zwei oder zweieinhalbwöchiger Pause, ist Waldemar Hugo, das wissen wir alle nicht so ganz genau und er ist natürlich auch sehr verletzungsanfällig, das ist ärgerlich. Ich hoffe, das ändert sich, dass er konstant durchspielt, dann ist er sicherlich eine feste Größe im Deckungsverbund bei Holstein, aber im Moment seit seiner Verpflichtung ist es eben noch nicht der Fall gewesen. Also wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, würde ich da auch schon noch einen, und zwar nicht Kategorie Perspektivspieler, sondern Kategorie Soforthilfe. Ne? Kann auch sein, dass sich einer wie Armin Gigovic jetzt langsam über den Einsatz in der zweiten Mannschaft in Fitness und Form bringt, dass wir uns noch alle wundern, was da noch für Mittelfeldspieler bei den Störchen aufschlägt. Ne? War bisher noch nicht so zu erkennen, aber seine Vita lässt ja vermuten, dass er doch eine gewisse Qualität hat, um das mal milde zu formulieren. Ich persönlich würde da noch zu raten, auch aufgrund der Kadergröße haben wir alle schon thematisiert, vorne und hinten noch jemanden zu verpflichten, der Sinn macht. Und haben auch Trainer Marcel Rapp hat dazu auch am Dienstag Stellung bezogen und hat gesagt, wir gucken natürlich, also steht jetzt nicht bei Carsten Wehmann, Sportchef, da jeden Tag auf der Matte und sagt, hier, Wehle, wie sieht's aus, kannst du mir schon Namen nennen? Er sieht sich ja als Bessermacher der einzelnen Spieler des vorhandenen Materials, das klingt irgendwie immer so schrecklich oder so, aber der bereits täglich ihm zur Verfügung stehenden Gruppe an Spielern, da will er dann jeden Einzelnen besser machen, das ist auch so ehrenwert, aber ich glaube, jetzt in dieser Situation wäre schon schlau, wenn man in der Transferperiode vielleicht noch die letzten verbliebenen Groschen nochmal in die Hand nimmt und sagt, komm, zwei neue gegen den Welpenschutz.
Bei dem Wort Spielermaterial kommt mir ja sofort Christoph Kramer in den Kopf, ich weiß auch nicht warum.
Ja. ja, stimmt.
USA wäre nichts für ihn, hat er gesagt.
Nee,
ganz genau, vor allen Dingen jetzt auch mit, du siehst glaube ich, wo es hingeht, jetzt mit Jonas Sterner, die Laie, die jetzt fix ist, das ist nämlich ja genau das, also mit ihm hättest du ja noch einen Perspektivspieler, aber das hilft im Moment halt nicht, ne? Der kann Spielpraxis sammeln, der wird sich entwickeln, das ist ja immer die Hoffnung bei so Laien, das hat ja, wir nehmen immer das Beispiel Philipp Sander, ja auch schon mal hervorragend funktioniert, und da glaube ich, da sieht man, dass die Strategie jetzt wirklich so ist, dass man guckt, dass man da noch ein, wie hast du gesagt, Soforthilfe verpflichtet. Ist gut möglich. Diese Woche haben wir noch sozusagen dafür. Und dann gucken wir mal, was da noch kommt.
Ja.
Und wer da eventuell noch mit reinstößt. Man weiß ja auch nicht, was mit Steven Skripsky so richtig ist, immer noch nicht. Also wir haben eine ungefähre Vorstellung, aber so genau weiß man es ja nicht. Der kommt ja vielleicht auch nochmal zurück. Das wäre ja auch jemand, der,
Fall,
da vorne definitiv sofort das auch ein bisschen an sich reißen könnte mit seinem Spielverständnis und so.
Ja, temporär immer super, wenn Steven Skripsky fit ist und in Form ist. Der ist dann in so einer Verfassung für Holstein unverzichtbar, logischerweise. Aber auch bei ihm ist natürlich die Anfälligkeit mit muskulären Geschichten, dem Rücken und so weiter, hat man ja in der Vergangenheit gesehen, da geht das mal ziemlich schnell, dass er dann auch mal ausfällt. Und das, ich weiß nicht, ob du dir das in dieser Saison alles so leisten kannst. Ne? Das ist dann, wenn du jetzt ein Jahr vielleicht schon wenn du den Klassenerhalt schaffen würdest und im nächsten Jahr das zweite Jahr Bundesliga spielst, dann bist du vielleicht schon ein bisschen mehr gebrieft und auf solche Ausfälle auch aus dem eigenen Kreis dann die kompensieren zu können. In dieser Saison sollte man versuchen, soweit es denn im Bereich des Wirtschaftlichen möglich ist, irgendwie alle Unwägbarkeiten abzufedern. Und das wäre jetzt sehr sinnvoll, wenn da noch genannte Positionen vielleicht nochmal neu besetzt werden.
Übrigens ja nicht nur für uns blöd und für die Fans im Allgemeinen blöd, dass man so Verletzungen nicht mehr mitgeteilt bekommt oder eine ungefähre Vorstellung an die Hand bekommt, wie lange es dauern könnte, sondern habe ich jetzt schon gehört, auch vor allen Dingen für die diversen Managerspiele, ne? Also Comunio, Kickbase und so weiter. Schwierige Geschichte. Da sind einige, die ganz schön kotzen darüber auf gut Deutsch,
ja,
dass man nicht weiß, was jetzt mit den Spielern ist. Thema Spielermaterial,
ja,
bei so einem virtuellen Managerspiel. Aber also da vielleicht, wenn Holstein das schon nicht für uns macht, um unsere und die Neugier der Fans einfach zu befriedigen, sondern vielleicht auch einfach für alle Kickbase-Spieler da draußen,
ja,
nochmal überlegen, ob man die Verletzungen nicht doch so ein bisschen,
ich glaub, dem,
genauer.
Diesem Druck kann sich Holstein nicht widersetzen, irgendwo, der da entsteht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Also das ist hier ein Faktor, der jetzt in der Bundesliga,
ja,
natürlich da ist.
Ja,
also gibt es auch für die zweite Liga, aber ich glaube, der User-Anteil ist da sehr, sehr, sehr gering. Also ne? ich sag's nur.
Ja. Also diese Praxis wird nicht nur, aber selbstverständlich, nicht selbstverständlich, aber nicht nur von Holstein nicht praktiziert, sondern oder so in dieser Art durchgezogen. Gibt es auch bei St. Pauli und bei anderen Clubs. Und Stichwort St. Pauli. Also da muss ich dann allerdings sagen, macht mich die Niederlage von Holstein in Hoffenheim bei aller Konfusität, die da teilweise beiderseits auf dem Platz geherrscht hat und aller Wildheit und Deckungsfehler und so, stimmt mich dann diese Niederlage doch hoffnungsfroher, als es vielleicht in Reihen des FC St. Pauli sein könnte, weil die haben ja 0-2 zu Hause gegen Heidenheim ihre Premiere vergeigt. Da könnte man jetzt auch sagen, Mensch, 4-5 klare Torchancen sich erspielt und nicht genutzt und dann mit dem ersten richtigen Konter der Heidenheimer das 0-1 kassiert und dann war die Messe auch gesungen. Also das ist das jetzt nur gefühlt, ne? Die Fakten stimmen schon alle, ne? Aber gefühlt, du spielst zu Hause deine Bundesliga-Premiere vor ausverkauftem Stadion gegen Heidenheim. Heidenheim letztes Jahr Achter geworden, kein Mensch weiß warum. Es gibt Kleindienstbeste, es gab Kleindienstbeste, Dinci, keiner mehr von da. Stattdessen Mittelstürmer außer von Freiburg 2, der Torjäger von Zweitliga-Aufsteiger Ulm und noch ein paar andere Strategen, die der Namen zwar, sag ich mal, einer wissenden Kaste bekannt sind, aber dem geneigten Durchschnittszuschauer oder Beobachter eher weniger. Und da denkst du, Heidenheim, das ist irgendwie so noch gehobene zweite Liga von uns in der vergangenen Saison. So wird's mir gehen. Die kann man packen irgendwo, ne? Und dann hast du die am Haken, wo du schon aus Zweitliga-Zeiten weißt, wie unangenehm das ist, gegen Heidenheim zu spielen, ne? Die stehen hinten drin, dann kontern sie gut, dann machen sie auch manchmal, sind sie sogar spielbestimmt, eher selten, aber gibt's auch solche Phasen. Und am Ende gehst du als Verlierer vom Platz und weißt nicht warum, ne? Und sagst, das kann doch gar nicht sein, ne? Das finde ich, also das aus St. Pauli-Sicht sonst hält sich da mein Mitgefühl auch Grenzen. Das geht ja in erster Linie um Holstein. Aber das finde ich schon
ja,
hart.
Und du hast halt auch kein Tor geschossen, ne? Ich finde, das ist, genau. Auch wenn du verlierst, ist ein Tor geschossen, zeigt ja immer irgendwie, du kannst es ja. Du weißt, genau. Es klappt, es kann funktionieren, ne? Jetzt musst du halt auf der anderen Seite des Balles sozusagen dann vielleicht arbeiten. Aber trotzdem macht das irgendwie im Kopf nochmal viel positiveren Eindruck als jetzt so ein Spiel, auch wenn du nur 0-1 verlierst oder so.
Ja, und noch ein Unterschied zu St. Pauli von Holstein, ne? Haben wir ja eben schon angesprochen. Ein großes Plus ist von Holstein, dass sie offensichtlich, und das erinnert mich auch kolossal an das erste Zweitliga-Jahr von Holstein 2017, als am Anfang auch die erste Halbzeit gegen Sandhausen, die im Heimspiel entstand 2-2, völlig in die Hose gegangen ist. Und die Mannschaft innerhalb eines Spiels gelernt hat. Mhm. Und so fand ich es in Hoffenheim auch. Nicht so krass wie damals Holstein gegen Sandhausen. Aber auch die zweite Halbzeit in Hoffenheim war ja deutlich stabiler und sah eigentlich geschmeidiger aus. Insgesamt vom Kollektiv her und so weiter und so weiter. Und das sind Sachen, wo man dann wirklich den Glauben ziehen kann. Hier passiert was. Hier ist eine Entwicklung. Bei St. Pauli spielen die erste Halbzeit, also da muss man sagen, Heidenheim hat die erste Halbzeit auf Augenhöhe mit St. Pauli gespielt, weil St. Pauli schon Kontrolle hatte. In der zweiten Halbzeit hat St. Pauli die Kontrolle dann sogar noch ausgeweitet und sich eben noch mehr Chancen erarbeitet und kriegen dann in der bei 60. nachdem Hauke Wahl aus 5 Metern nach einer Ecke an dem Keeper Müller gescheitert ist, einem Heidenheimer Tor, kann Hauke nichts dafür, hat der Torwart gut gehalten. Und der direkte Konter, der Ball aus dem Strafraum irgendwie mit Flipper hin und her und raus, und der direkte Konter führt zur 1-0-Führung der Gäste aus von der Schwäbischen Ostalb. Und da ist ein Spieler wie Metcalf speziell, der einer als Leistungsträger mit auserkoren ist, nicht in der Lage gewesen zu erkennen, dass man den Konterspieler Conte in dem Moment am Trikot zupfen muss, notfalls umsensen muss, dann kriege ich die gelbe oder wenn ich ganz großes Pech habe, sogar die rote. Aber weil das nicht passiert ist, konnte man wie im Zeitraffer schon genau erkennen, jetzt wird's aber richtig eng. Und tatsächlich Paul Wanner, super Talent vom FC Bayern rein, in Heidenheimer rein, finalisiert den Konter mit der 1-0-Führung. Ich will damit sagen, wenn ich dann nach einer Stunde so einen dilettantischen Fehler mache, das ist ja keine Fortentwicklung. Das muss ja im Spiel klar sein, um was es da eigentlich geht. Ob der Gegner Heidenheim, Wolfsburg oder Bayern oder Leipzig oder weiß ich wie heißt. Und das finde ich schon schwierig dann, ne? Da musst du jetzt aber wirklich in Hamburger Rhein mentale Aufbauarbeit leisten, ne?
Genau, das finde ich nämlich auch. Bei Holstein ist irgendwie das Positive viel greifbarer. Also als jetzt richtig, nach so einem Spiel. Mhm. Also deswegen finde ich das auch, ist völlig für den Auftakt völlig in Ordnung, ne? Klar, du willst immer Spiele gewinnen und klar, du hättest da was mitnehmen können. Mhm. Und trotzdem ist es da genug, an dem du dich orientieren kannst und an dem du dich hochziehen kannst. Gleichzeitig auch genug, was du noch zu verbessern hast, aber trotzdem ist es eigentlich eine vernünftige Ausgangsposition jetzt für das erste Heimspiel, das erste Mal in der Bundesliga vor heimischer Kulisse, und gehst halt nicht mit so einem Kinken im Kopf, sag ich mal, da rein, sondern du kannst wirklich mit breiter Brust da reingehen, hast auch gesehen, wenn du mutiger bist, funktioniert auch mehr, man braucht diesen Respekt vielleicht gar nicht in der Anfangsphase, zumindest nicht in dem Maße, ne, alles immer in geregelten Bahnen hochpegeln, sonst überdreht man es ja, aber...
Naja, vor allem darfst du dich nicht zu sehr hinten aufmachen, ne? Das ist dann etwas riskanter als in der zweiten Liga.
Genau,
ne?
Genau. Kontrolle, aber trotzdem halt mutig sein, richtig, griffig sein, aggressiv sein, und ich glaube, mit dieser Voraussetzung kann man sich freuen aufs Spiel am Samstag. Noch mehr, als man sich sowieso freut, weil es das erste Bundesliga-Heimspiel ist.
Ja, es ist eine mega spannende Konstellation, obwohl erst der zweite Spieltag ist, aber ist trotzdem schon mega spannend. Kann Holstein diesen leicht erkennbaren Trend dann auch zu Hause fortsetzen gegen einen Gegner, der auch noch einigermaßen personell unsortiert ist, aber gegen Bayern München eine super Performance hingelegt hat, wirklich äußerst unglücklich mit 2-3 verloren hat, auch seine Chancen nicht genutzt hat, sonst hätte es vielleicht, wäre es noch anders ausgegangen. Ja. Also das sind schon Qualitätsmerkmale, und wir dürfen uns auf ein mega intensives Spiel freuen, weil Wolfsburg ist am ersten Spieltag Spitzenreiter gewesen bei intensiven Läufen. Das ist ja eines meiner Lieblingsstatistiken irgendwie, weil das schon ziemlich viel über die Bereitschaft aussagt, wirklich tief zu laufen, nicht nur zu sprinten, sondern auch so grundsätzlich tief zu laufen. Und bei den Sprints, also wie gesagt, 777 intensive Läufe, zur Erinnerung, Holstein 697, also schon eine ganze Anzahl mehr. Und bei Sprints lag Wolfsburg mit 260 auch an erster Stelle ligaweit, Holstein 203. Das sind immer so, man kann jetzt sagen, statistische Werte zählen nicht oder irgendwo. Na, ich sag, solche Sachen zählen schon, da weißt du, auf was auf
ja,
dich
genau.
zukommt.
Es sind halt Anhaltspunkte, ne? Und es ist ja so System Wolfsburg, es ist ja mit Ralf Hasenhüttl, der das ja in seiner Trainerkarriere eigentlich fast immer so hat spielen lassen, egal wo er war. Ballgewinne erzwingen, schnell umschalten, aggressives Pressing und dann trotzdem nach vorne einen guten Ball spielen, ne?
Ja.
Gut, mit Offensivfußball wirklich die Spiele gewinnen, die aber, das ist so ein bisschen, geht das in die Richtung, finde ich, so Dortmund unter Klopp am Anfang, ne? Diese Pressingmaschine nicht ganz so extrem,
Heavy Metal,
aber
ne?
schon, genau, einfach so gegen den Ball auf die Fresse und wenn man den Ball dann hat, ansehnlichen Fußball, vernünftige Angriffe nach vorne spielen, das ist schon sehr interessant und wenn du da dir auch guckst, wer dann eben in diesem System spielt, also jetzt Doppelpacker Lovro Mayer, von dem man letzte Saison ja so ein bisschen enttäuscht war, der jetzt wirklich diesen Schritt machen soll, super Spiel gemacht, Mittelstürmer Jonas Wind, dänischer Nationalspieler, da haben sie dann sowieso ein bisschen Danish Dynamite in der Mannschaft. Ist ja vielleicht aus Kieler Perspektive auch ganz interessant. Rechtsverteidiger Joachim Mehle ist noch dabei und den Keeper Grabara, das ist zwar ein Pole, aber den haben sie auch aus Kopenhagen geholt.
Mhm.
Also übrigens Meier und Wind zusammen deutlich mehr Marktwert als die gesamte Holstein-Mannschaft. Nur um da mal die Dimension zu verdeutlichen. Also die liegen zusammen bei 40 Millionen taxiert und Holstein insgesamt, glaube ich, bei knapp 32 Millionen.
Ja, ja, genau.
Also da sieht man
das
schon.
Wird das in dieser Saison noch öfters passieren. Also bei Florian Wirtz,
das rechnen wir gar nicht aus.
Ganz andere Dimension. Ja, und hast noch so einen wie der war ja auch irgendwann mal vor 2-3 Jahren in Kiel im Gespräch, Kevin Behrens auf der Bank, den du noch nachschieben kannst als rein Stoßstürmer sozusagen da. Also das ist schon eine Armada, die da auf Holstein zukommt, wie fast jeder Gegner jetzt Kategorie Armada ist. Aber jetzt das erste Heimspiel gegen Wolfsburg, das ist einfach, wir haben ja auch noch so ein bisschen zwei alte Rechnungen da offen irgendwo, ne?
Ja.
Also das geht schon noch irgendwie und Trainer Rapp hat ja auch bereits jetzt gesagt, da für ihn könnte auch das Heimpublikum ein Faktor werden. Das ist zwar unser kleines, schmuckes Edelstück in der deutschen Elite-Liga, wird aus allen Nähten platzen am Samstag. Und da wird's, wenn das Wetter soll ja auch einigermaßen mitspielen, wenn die Prognose stimmt, das wird dann nicht nur auf den Rängen schön heiß oder warm, also nicht nur von der Sonne, sondern es wird auch die Stimmung dürfte entsprechend sein. Und für ihn ist eben, wie gesagt, das Heimpublikum hofft er, dass es ein Faktor wird, wie gegen Düsseldorf hat er erinnert. Und das wär natürlich toll, wenn es so käme. Und den Gegenentwurf hat Ralf Hasenhüttl ja am vergangenen Wochenende erlebt gegen Bayern am Sonntag. Und weil der Wolfsburger Anhang da ein bisschen reservierter offenkundig ist und selbst diese tolle Leistung gegen Bayern München nicht mit Enthusiasmus von den Rängen honoriert hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er
erzählt. Zitat, dann ist schon wieder komplett Friedhof.
Ja, genau, das war das.
Also das können wir sicher sein, wird hier nicht so sein.
Ja, genau. Ja, das wird dann, das sowohl das Stadion selbst als auch die Atmosphäre wird dann Ralf Hasenhüttl an seine Zeit in England erinnern.
Ja, ja.
Das Bratwurst, stimmt. Bier und Bier jetzt gibt's in englischen Stadion weniger, aber Bratwurst weiß ich auch nicht, also nichts dergleichen, aber so Bratwurst, Bier und alles Mögliche.
Fisch und Chips.
Ja, und Chips, Fisch und Chips, genau.
Ja, genau. Nee, also das habe ich auch gedacht, das wird hier garantiert nicht so sein. Es sind natürlich keine 55.000, aber trotzdem ist, das wirst du hier, glaube ich, nicht erleben.
Nee.
Oder also das glaube ich nicht nur, das wird man hier nicht erleben. Also insofern da können wir schon mal Wolfsburg an die Hand geben. Die Bitte um Lautstärke wird erhört werden.
Ja, da gehe ich auch fest von aus. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn aus Kieler Sicht, wenn Ralf Hasenhüttl nach dem Spiel sagen würde vor den Kameras und vor den wartenden Journalisten. Also da kann ich jedem Gegner, der hier nach Kiel kommt, schon mal sagen, unterschätzen sollte man die hier nicht irgendwie im hohen Norden. Hier ist schon eine ganz spezielle Gemengelage, sowohl was das Zusammenspiel zwischen Spieler, Mannschaft und Zuschauern anbelangt. Das sollen die Wolfsburger mal als erstes zu spüren bekommen.
Ja. Gerne. Mhm. Und das ist ja auch, Wolfsburg, du hast es gesagt, das ist ja auch noch ein bisschen speziell. Also
ja,
es ist jetzt eine Relegation 2018, da ist jetzt bei Holstein auf dem Platz keiner mehr dabei, der damals da war. Bei Wolfsburg sind es noch zwei, tatsächlich Maxi Arnold und Janik Gerhardt, die damals schon in Wolfsburg waren. Die werden sich erinnern und die werden wissen auch, wie es in Kiel ist. Die waren dann ja immerhin schon mal hier mit dem VfL. Vielleicht kommt sogar ja noch ein weiterer Ex-Kieler dazu. Angeblich ist der VfL an Salih Özcan interessiert, der bei Dortmund offensichtlich keine Perspektive hat, der ja hier mal ausgeliehen war für ein Jahr und danach dann in Dortmund zum Champions League Spieler und türkischen Nationalspieler reifte sozusagen. Vielleicht kommt da auch noch was. Also das wird, und wie gesagt, generell erstes Heimspiel, erstes Mal zu Hause, Bundesliga, wieder Samstag 15:30, diese ikonische Uhrzeit. Da sind einfach die Zutaten, sind einfach da. Und danach geht es in die Länderspielpause. Da kann man jetzt nochmal alles rausfeuern.
Ja, das meine ich,
dann,
aber nur verbal, ne?
Ja, um Gottes Willen. Oh, so, das habe ich jetzt schon wieder nicht drüber nachgedacht. Ich meinte jetzt sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen alle Kraft in Anfeuerung und Geschrei.
Ist auch nicht verboten, so schätzungsweise 35 Minuten vor Spielbeginn kommt die Holstein-Mannschaft auf den Rasen getrabt zum Warmmachen. Ist nicht verboten, da schon seinen Zuschauerplatz einzunehmen und schon mal eine erste akustische Orkanwarnung in Richtung des Gegners loszuschicken.
Ja.
Das ist also nicht verboten.
Das stimmt. Vielleicht ist Dominik Peitz ja auch, ich erinnere mich noch an Dominik Peitz nach der verlorenen Relegation, vielleicht mit seinem typisch offenen Interviews danach. Mal gucken,
wie Betrug.
Das. Er wird sich das auch angucken.
Ich weiß nicht, dass ich das noch einfügen darf. Die haben ja in Wolfsburg das Hinspiel der Relegation 1-3 verloren und Duxer hatte noch zwei Riesenchancen und naja, egal, 1-3 verloren. Und dann kam Dominik Schmidt, der auch aus seinem Herzen selten eine Mördergrube gemacht hat und hat dann in der Mixzone da einen rausgefeuert. Die sollen mal zu uns kommen, ist mir scheißegal, kann auch Real Madrid kommen, das Rückspiel, da putzen wir die weg. Naja, nun ist Dominik Schmidt mittlerweile in Delmenhorst, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo und Holstein in der ersten Liga. Aber diese Mentalität dürfte man sehr, sehr gerne in Holstein-Kreisen wieder an den Tag legen.
Ja, sich dann doch noch ein bisschen was abgucken von vor. So. Und trotzdem ja auch gleichzeitig, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, innerhalb dieser 6 Jahre die Entwicklung bestaunen, die da eingetreten ist, weil ja, da war man auch schon mal kurz an der ersten Liga dran, aber man hat da jetzt ein ganz anderes Gefühl. Ne?
Ja, also, das stimmt.
Das ist schon krass, wie das irgendwie so sich entwickelt hat und wie der Aufschwung da ist und so und jetzt, und dann, wie gesagt, Länderspielpause, danach kommen die Bayern, das ist ja auch nochmal ein Riesenhighlight und da vielleicht nicht punktlos reinzugehen in dieses Spiel, was, glaube ich, von den 3 Spielen die erwartbarste Niederlage bis möglicherweise hohe Niederlage werden könnte, wäre eine gute Voraussetzung.
Also wir beim Balancieren verlieren wir jetzt einfach mal die Balance mit Blick auf Samstag und sagen, auf geht's und wir drücken die Daumen und wir nehmen das Positive aus Hoffenheim und die Lernschritte, die in den kritischen Bereichen sind, die werden ein weiteres Stück vollzogen und dann wollen wir doch mal sehen, was da am Samstag passiert, liebe Wölfe.
Genau, so sieht's aus. Ja, aber es ist ja auch, Holstein hat es ja auch selbst gesagt, sie wissen ja, woran sie da arbeiten müssen aus dem Hoffenheim-Spiel, haben alle Beteiligten hinterher gesagt, das wird auch so sein, das wird man nochmal aufgearbeitet haben und da wird man dran arbeiten, ob es dann zu 100% jetzt schon innerhalb von einer Woche gegen anderen Gegner, so geht's nicht, ne? Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, das ist schon ganz gut. Der Auftakt ist insgesamt gelungen, wenn man das bei einer Niederlage sagen kann. Ich glaube schon. Und jetzt Samstag 15:30 Holsteinstadion gegen den VfL Wolfsburg, erstes Heimspiel. Alle
Wir sind
Augen
heiß.
Darauf, auf jeden Fall. Wir werden dabei sein. Live-Ticker, Spielbericht, Kommentar, alles, was dazugehört, natürlich. Kribbelt.
Ja.
Schon ein bisschen. Und freuen uns drauf. Gucken mal, wie es dann ausgeht, wie es auf dem Platz aussieht und wie es am Ende ausgeht. Denn das sind ja auch durchaus 2 verschiedene Paar Schuhe.
Das kann man so sagen.
Aber in diesem Sinne, viel Spaß euch allen dabei, auf welchem Wege ihr es auch immer verfolgt. Und dann gucken wir mal, nächste Woche, Mittwoch, sprechen wir im Podcast dann nochmal drüber. Gerne. Guck mal, schon Wortfasching. Schon Wortfasching bei all der Aufregung jetzt. Rekapitulieren das dann nochmal. Und ja.
Wir können ja was ausloben beim Heimdreier, ersten Heimdreier in der Bundesliga-Geschichte, ein Fahrradkorso durch die Stadt.
Du, ich bin gespannt.
Einen schicken Fahrradkorso.
Einen schicken Fahrradkorso, ja. Soll das als Aufruf taugen jetzt? Oder ich weiß nicht.
Kann jeder für sich selber entscheiden.
Ich weiß es nicht.
Ich gebe da keine Vorgaben.
Dann gucken wir uns das mal an. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Für diese Einschätzung zum ersten Bundesligaspiel von Holstein vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel von Holstein. Es ist ein Wahnsinn.
Ja. Dass man das überhaupt sagen darf.
Das stimmt. So sieht's aus. Ihr da draußen, viel Spaß. Genießt es. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Sehr gern.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.